NDR Info. Echo des Tages.
Im Echo des Tages mit Udo Schmidt schauen wir auf die zweite Corona-Welle, die bald kommen könnte, vor der zumindest das Robert-Koch-Institut heute eindringlich gewarnt hat.
Die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
Lothar Wieler vom RKI. Mehr dazu gleich. In Berlin wird weiter über die Corona-Testpflicht an Flughäfen diskutiert. In Hamburg wird es bald Alkoholverkaufsverbote geben und wir kommentieren die neue Sorglosigkeit. Das sind unsere Geschichten heute zum Corona-Komplex. Wir schauen aber auch analysierend in eine Hausmülltonne und lassen uns den wahrscheinlich neuen US-Botschafter vorstellen. Das Robert-Koch-Institut und dessen Präsident Lothar Wieler sind besorgt, sehr besorgt. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder, die Lage ist diffus, also nicht auf einige wenige Brennpunkte beschränkt. Die große Sorge vor einer zweiten Corona-Welle ist laut Wieler sehr berechtigt. Aus Berlin Birgit Radatz.
Mit einer tiefen Sorgenfalte trat RKI-Chef Lothar Wieler heute vor die Kamera. Es war das erste gestreamte Pressebriefing nach einem Monat und Wieler betonte:
Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie.
Innerhalb von 7 Tagen hatten sich zuletzt über 3.600 Menschen infiziert. Zwar handle es sich bisher um kleine Ausbrüche, jedoch passierten sie deutschlandweit, so Ute Rexroth, Co-Leiterin des Lagezentrums am Robert-Koch-Institut.
Wir hatten zwischenzeitlich den Fall, dass über 150 Landkreise in den letzten 7 Tagen keine Fälle gemeldet haben. Und jetzt ist das schon deutlich zurückgegangen. Das sind jetzt nur noch 95.
Besonders auffällig sei derzeit der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau. Andere Bundesländer verhängten nach einem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof Reisebeschränkungen für Menschen aus der Region. Aber auch Hof sowie Weimar in Thüringen verzeichnen erhöhte Infektionszahlen. RKI-Chef Lothar Wieler.
Die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen. Wir hatten es ja alle geschafft, die Fallzahlen über mehrere Wochen stabil zu halten. Und dieser Erfolg zeigt uns, dass wir das Virus eindämmen können. Aber das gelingt uns nur, wenn wir uns an die AHA-Regeln halten.
Die AHA-Regel, also Abstand halten, Hygienevorschriften wie regelmäßiges Händewaschen einhalten und Mund-Nase-Bedeckungen tragen, sei der Schlüssel dafür, die Pandemie einzudämmen, so Wieler. Sie dürften nicht in Frage gestellt werden. Den Besuch von illegalen Partys in Großstädten kritisierte der RKI-Chef. Ob das schon der Beginn einer zweiten Welle sei, wolle und könne er nicht sagen. Bisher sei er noch optimistisch, so Wieler.
Wir müssen jetzt verhindern, dass das Virus sich wieder rasant ausbreitet, dass es sich unkontrolliert ausbreitet. Und das schaffen wir nur gemeinsam.
Für eine Wiederaufnahme des Regelbetriebs an Schulen forderte der RKI-Chef klare Hygienekonzepte. Verschiedene Klassen und Kurse dürften nicht gemischt werden. Auch auf steigende Infektionszahlen durch Reisende und Urlaubsrückkehrer ging der RKI-Chef ein. Zwar würden bisher wenige Menschen positiv auf das Virus getestet, die mit dem Flugzeug unterwegs waren. Dies liege aber auch daran, dass die Infizierten oft selbst nicht mehr nachweisen könnten, ob sie sich im Urlaub angesteckt haben.
Birgit Radatz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen. Das hat er angekündigt und damit eine erwartbare Debatte ausgelöst. Denn die Tests sollen für die Reisenden nicht nur verpflichtend, sondern auch kostenlos sein. Daran gibt es Kritik. Ebenso daran, dass Reisende aus Corona-Hotspots innerhalb Europas nicht verbindlich getestet werden. Und dann ist da noch die Frage, was mit den Auto- und Zugreisenden passiert. Viele Fragen. Ich habe Angela Tesch in Berlin kurz vor der Sendung gefragt, ob der Minister denn auf alle eine Antwort hat.
Er hat es zumindest versucht, gestern in der ARD bei anderen Interviews. Aber natürlich bleibt die Frage, warum, wenn der Staat es anordnet, kann er es bezahlen, aber muss er das wirklich? Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann, hat gesagt, das sieht er überhaupt nicht ein, dass das die nächsten Monate und Jahre möglicherweise geht. Genauso wie Menschen ihr Gepäck sozusagen versichern und auch dafür bezahlen am Flughafen, könnten sie auch für diese Tests bezahlen. Und auch die anderen Fragen, was ist mit denen, die aus Risikogebieten kommen, die nicht als Risikoland eingeschätzt werden, also zum Beispiel aus Kroatien, irgendwo rund um Zagreb oder aktuell natürlich auch aus Luxemburg. Was ist mit denen? Und wenn sie mit dem Auto kommen, ist das noch ganz anders. Da sind noch viele offene Fragen und man muss natürlich auch sagen, dass die Länder die Umsetzung sozusagen verantworten. Die müssen dann Teststationen einrichten. Bayern hat ja den Druck erhöht, hat gesagt, wir wollen das unbedingt. Da hat Markus Söder heute schon angekündigt, also es wird sowohl an den Bahnhöfen in München und Nürnberg Zentren zum Testen geben, aber eben auch an den großen Autobahnen. In der Nähe der großen Autobahnen, sagte er, werden Testzentren eingerichtet. Wir haben heute allerdings auch vom Innenminister Seehofer den Satz gehört, er könne sich nicht vorstellen, dass in Deutschland wieder Grenzkontrollen eingeführt würden. Also da ist schon zu erwarten, dass viele auch nicht angesprochen werden, die vielleicht getestet werden müssten, um ganz sicher zu sein.
So in der Summe mal kurz zusammengefasst, gibt es da mehr Zustimmung oder mehr Ablehnung derzeit?
Also es scheint der politische Wille zu sein, das verpflichtend zu machen. Da ist so ein bisschen die Angst vor der zweiten Welle, über die wir ja schon lange sprechen. Es gibt nur eben Kritik vor allem an der Umsetzung. Da haben sich auch die Ärzteverbände einige gemeldet, die sagen, das könnt ihr aber bitte jetzt nicht den Gesundheitsämtern überhelfen. Die haben schon zu tun, die Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten. Die können das jetzt nicht leisten. Da gibt es in einigen Bundesländern Gespräche mit den kassenärztlichen Vereinigungen, um da vielleicht zu garantieren, wer sich testen will oder wer getestet werden muss, dass der das auch bei seinem Hausarzt machen kann.
Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat ja gerade heute vor einer sogenannten zweiten Welle gewarnt und hat eigentlich gesagt, die steht kurz bevor, vielleicht sind wir schon mittendrin. Kann man da überhaupt noch gegen eine Corona-Testpflicht sein?
Naja, man muss sich das schon mal genauer angucken, was das RKI heute gesagt hat. Es gibt zunehmende Zahlen, das stimmt, aber sie sind bundesweit verteilt. Also es gibt nicht mehr diese großen Hotspots, die wir mal hatten, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder in Bayern, sondern in vielen Landkreisen gibt es wieder mehr Fälle. Und es sind auch Reiserückkehrer, aber nicht die Mehrheit. Die meisten Menschen haben sich in Deutschland selbst angesteckt, nämlich bei Familienfeiern, bei Hochzeiten und vor allem bei der Arbeit. An die Saisonarbeitskräfte kann man da denken, aber eben auch nach wie vor die Menschen, die in der Pflege arbeiten oder in medizinischen Einrichtungen. Also da muss man vorsichtig sein und das Augenmerk auch wieder mehr auf die richten, die hier in Deutschland getestet werden sollten. Außerdem beginnt die Schule bald. Da sind dann auch Tests gefragt für Lehrkräfte, auch für Kinder.
Kommen wir doch einmal auf die Corona-Tests für Reisende zurück an den Flughäfen. Wann soll es da verpflichtend, wenn denn verpflichtend, losgehen?
Gesundheitsminister Spahn hat gesagt, er würde in den nächsten Tagen diese Verordnung, die sozusagen notwendig ist, damit die Länder auch starten können, vorlegen. Ich habe allerdings auch gehört, dass es schon Länder gibt, die schon damit beginnen. In Hannover zum Beispiel sollen ab morgen getestet werden können am Flughafen. Auch in München wird schon getestet. Also insofern, die Verordnung liegt noch nicht vor, aber alle wollen es oder die meisten jedenfalls und wollen loslegen an den Flughäfen. Wie das, wie gesagt, an Bahnhöfen und auch an den Übergängen, an den Grenzen zu Europa dann gemacht wird, das ist noch eine offene Frage.
Angela Tesch aus Berlin war das. Es muss Abstand gehalten werden. Die Hygieneregeln dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Darum geht es im Inland derzeit. In Hamburg hat das am vergangenen Wochenende nicht geklappt. In St. Pauli, in Altona wurden Partys gefeiert, die mit den Corona-Regeln nicht in Einklang zu bringen sind. Also soll jetzt der Verkauf von Alkohol im öffentlichen Raum verboten werden. Aus Hamburg, Jörn Strehler-Pohl.
Lieber langsam lockern als schnell zurückrudern. Das ist eigentlich die Strategie des Hamburger Senats in Corona-Zeiten. Und bisher war sie erfolgreich.
Als wir das letzte Mal hier in großer Runde saßen, da haben wir eine ganze Reihe von Lockerungen bekannt gegeben. Und wir sind jetzt hier, um erstmalig wieder eine Einschränkung zu verkünden.
Diese Einschränkung, von der Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hier spricht, war seit Tagen erwartet worden. Ein Alkoholverkaufsverbot für große Teile des Schanzenviertels und von St. Pauli. Es geht einfach nicht anders, sagt Falko Drossmann, der Bezirksamtsleiter von Mitte.
Haben Sie bitte, dass ich aber sage, dass mir das wirklich widerstrebt, was wir hier machen müssen. Also das ist St. Pauli, das ist der Kiez, das ist die große Freiheit. Und das ist ein Versprechen, dieser Name. Und die Menschen, die letztes Wochenende dort unterwegs waren und das Wochenende davor, zwingen uns dazu, jetzt diese Maßnahmen zu ergreifen. Das ist etwas, das wollen wir in dem Bezirk nicht, das passt auch nicht, aber wir haben tatsächlich keine Wahl.
Das Partyvolk aus Hamburg und dem Umland soll also ab dem nächsten Wochenende auf dem Trockenen sitzen. Jedenfalls, wenn es das Bier auf der Straße trinken will. Ab Freitag 20 Uhr dürfen Kioske, Supermärkte und Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen. Das gilt nicht nur für die Hotspots, sondern weiträumig, sagt Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg.
Was die Karten anbelangt, die Gebietskarten, die ergänzend zu der Allgemeinverfügung kommen werden, die werden großflächig tatsächlich diese Straßen umfassen, sodass die Menschen wirklich weit gehen oder reisen müssen, um zum Ort des Trinkens zu kommen.
Diese Allgemeinverfügung, das ist die rechtliche Grundlage für das Verbot. Und der Hamburger Senat erlaubt den Bezirken ab heute, solche Allgemeinverfügungen zu erlassen. Ausgearbeitet wird sie vom Bezirk Altona. Die anderen Bezirke sollen sie übernehmen, damit überall in der Stadt die gleichen Regeln gelten. Regeln, die dann auch durchgesetzt werden. Und dafür würde er auch all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen, sagt Falko Drossmann.
Im Zweifelsfall hat der Bezirk Mitte da 1573 Mitarbeiter draußen. Weil wir brauchen diese Regeln nicht zu machen, wenn wir nicht bereit und willens sind, die auch durchzusetzen. So, und das werden wir dann im Zweifelsfall tun.
Und keinen Zweifel gibt es für die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, dass diese Einschränkungen nur der erste Schritt sein könnten. Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht. Im nächsten Schritt könnte dann auch das Biertrinken auf Straßen und Plätzen verboten werden. Und nicht nur der Verkauf.
Wir müssen jetzt das nächste Wochenende abwarten. Wir müssen dann am Montag genau analysieren, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Ob es möglicherweise nur zu Verlagerungen gekommen ist, dann haben wir eine Situation, über die wir uns dann erneut Gedanken machen müssen. Da kann man durchaus die Stellschraube auch noch enger ziehen.
Letztendlich kommt es jetzt also genau so, wie es Partygänger etwa im Schanzenviertel schon am vergangenen Wochenende vermutet und durch ihr Feiern wahrscheinlich erst wahrgemacht haben.
Ja, wir müssen einfach noch mal rauskommen unter die Leute, aber sollte man eigentlich vermeiden, das stimmt schon.
Ja, die letzte Chance ergreifen. Nächste Woche wird das ja abgekapselt sein. Und ja, die Regierung muss da halt was sagen. Ne? Also die müssen dann einfach sagen, gut, dann machen wir hier Schicht im Schacht. Und also ich weiß nicht, anders geht es halt nicht.
Jörn Strehler-Pohl aus Hamburg. Die Corona-Fallzahlen steigen, die neu gewonnenen Freiheiten müssen langsam wieder einkassiert werden. Wenn die derzeitige ganz offenbar weit verbreitete Sorglosigkeit nicht gestoppt werden kann, dann steht gerade wirklich viel auf dem Spiel, meint Christoph Prössel in seinem Kommentar.
Die Fachleute sind alarmiert. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt. Und diesmal ist es nicht zurückzuführen auf den Ausbruch in einem Fleischbetrieb oder eine Feier, auf der sich zahlreiche Menschen durch Unachtsamkeit angesteckt haben. Nein, es sind viele kleinere Ereignisse in zahlreichen Bundesländern, die das Infektionsgeschehen seit einigen Tagen prägen, wie der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler heute deutlich gemacht hat. Und das ist das Besorgniserregende. In den vergangenen Wochen hat sich eine gewisse Nachlässigkeit breit gemacht. Der Mund-Nasen-Schutz wird immer öfter genervt, nur über dem Mund getragen. In Städten treffen sich junge Erwachsene und Jugendliche bei sommerlichen Temperaturen vor Kneipen und Clubs. Mit dem Steigen des Alkoholpegels nimmt der Abstand ab. Die Gefahr, dass sich das Virus ausbreiten kann, nimmt zu. Diese Ballermannisierung ganzer Straßenzüge in vielen Innenstädten gefährdet aber nicht nur die Personen, die da zusammenstehen und feiern, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir alle müssen aufpassen. Die neue Sorglosigkeit darf nicht weiterhin das Handeln bestimmen. Appelle allein reichen jedoch nicht. Polizisten haben es an den vergangenen Wochenenden in Hamburg, Hannover und Köln mit Geduld und gutem Zureden versucht, oft vergebens. In Hamburg können die Bezirksämter nun beispielsweise den Außerhausverkauf von Alkohol unterbinden. Eine wichtige Maßnahme. Und auch die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Reisende aus Ländern wie der Türkei oder Ägypten testen zu lassen, sind richtig. Das ist keine Einschränkung der persönlichen Freiheit, sondern ermöglicht erst die Freiheit, mitten in Pandemiezeiten überhaupt noch zu reisen und die weitere Ausbreitung über Grenzen hinweg halbwegs zu verhindern. Dass die Kosten von der Allgemeinheit übernommen werden, lässt sich kritisieren. Aber genau das stellt sicher, dass es auch keine Ausreden mehr gibt. Wer sich nicht testen lassen will, muss in die zweiwöchige Quarantäne. In diesen Wochen erleben wir Lockerungen. Der Besuch am Strand ist möglich, das Treffen mit Freunden, der Restaurantbesuch, ja sogar die Reise nach Italien. Kitas sollen wieder öffnen, Schulen planen den Regelbetrieb. Das ist das Ergebnis disziplinierten Verhaltens. All das darf uns nicht selbstverständlich vorkommen. Allein schon konsequent Hygieneregeln einzuhalten, Abstand zu wahren und Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo nötig, hilft enorm. Wir sollten es nicht vermasseln.
Christoph Prössel kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Umweltbundesamt hat in den Mülleimer geschaut, um herauszufinden, ob und wie sich die Abfallmenge in Deutschland geändert hat und wie es mit der Mülltrennung aussieht. Also wurde eine Restabfalltonne analysiert und heute das Ergebnis vorgestellt. Sophie von der Tann berichtet.
Die gute Nachricht ist, in Deutschland fällt mittlerweile nur noch rund halb so viel Restmüll an wie vor 35 Jahren. Viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik werden getrennt gesammelt und können dann besser recycelt werden. Das hat eine Analyse des Umweltbundesamtes ergeben. Dafür wurde der Inhalt von etwa 2800 Mülltonnen untersucht. Bettina Rechenberg vom Umweltbundesamt gibt zu bedenken:
Die aktuelle Analyse zeigt aber auch, dass Wertstoffe doch noch immer im Restmüll schlummern und damit auch ein ungenutztes Potenzial noch im Restmüll schlummert.
Die schlechte Nachricht ist also, im Restmüll landen nach wie vor viel zu viele Abfälle, die dort nicht hingehören. So bestehen knapp 40% des Restmülls aus Bioabfall. Das heißt zum Beispiel Küchen-, Nahrungs- oder Gartenabfälle. Und das, obwohl das Kreislaufwirtschaftsgesetz schon seit 2015 vorsieht, organische Abfälle sollen in Deutschland getrennt entsorgt werden. Nur so können sie zu Kompost oder Biogas weiterverarbeitet werden. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart:
Es ist ganz offenkundig, dass was an Systemen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt wird, noch nicht ausreichend ist. Wir sind deshalb im Gespräch mit dem VKU, dem Verband der kommunalen Unternehmen, um das zu verbessern. Das kann aus unserer Sicht nur gelingen, wenn die Dichte an Biotonnen auch erhöht wird.
Flassbart appelliert zudem an die Bürgerinnen und Bürger, Müll richtig zu trennen. Denn neben Bioabfällen landen auch Altpapier, Altglas oder Kunststoffe fälschlich in der Restmülltonne. Nur ein Drittel dessen, was im Restmüll entsorgt wird, gehört wirklich dorthin. Dazu gehören zum Beispiel Hygieneprodukte, Staubsaugerbeutel oder Zigarettenkippen. Die Analyse zeigt außerdem, es gibt regionale Unterschiede. In städtischen Regionen enthalten die Tonnen insgesamt mehr Restmüll und mehr Wertstoffe als in ländlichen Gebieten und Vororten. Bettina Rechenberg fordert deshalb mehr Abfallberatung in den Städten. Denn ohne Mülltrennung kein Recycling, ohne Recycling kein Rezyklat und ohne das keine Schonung unserer Umwelt. Insgesamt stellt Rechenberg fest:
Wir sind besser geworden, was die getrennte Sammlung angeht. Wir sind nicht besser geworden, was die Reduzierung der Menge an Abfall angeht. Und deswegen das große Thema Abfallvermeidung, das steht nach wie vor. Und da sind wir dann bei solchen Themen wie Mehrweg statt Einweg, längere Lebensdauer von Produkten, Recht auf Reparatur, Reparierbarkeit von Produkten etc.
In einem Jahr soll die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes umgesetzt werden. Das heißt auch ein Verbot von Einwegprodukten wie Plastiktellern oder Strohhalmen. Das eigentliche Ziel müsse aber eine komplette Kreislaufwirtschaft sein, so Umweltstaatssekretär Flassbart. Das heißt, alle Rohstoffe können wiederverwendet werden. Im Idealfall bleibt die Restmülltonne dann leer.
Sophie von der Tann aus Berlin. Der Breitbandausbau durch Glasfaserkabel gilt als der Eintritt in das moderne, hyperschnelle Internet. Er ist also gesellschaftlich gesehen überlebenswichtig. Aber es geht schleppend voran. Zumindest sieht es so aus, wenn man auf den sehr zögerlichen Abruf des Geldes aus dem milliardenschweren Förderprogramm schaut. Tobias Betz.
Bis 2025 will die Bundesregierung den flächendeckenden Aufbau von Gigabit-Netzen, also schnelles Internet für alle, überall in Deutschland. Dafür gibt's auch Milliarden an Fördergeld für den Breitbandausbau. Die Grünen im Bundestag wollten nun wissen, wie viel Geld ist denn seit 2015 bereits abgerufen worden? Ergebnis: Von den 11 Milliarden Euro, die dafür bereitstehen, ist gerade einmal eine halbe Milliarde Euro ausgezahlt worden. Ein Bruchteil also. Oliver Krischer von den Grünen warnt vor dem Flop des Förderprogramms.
Ich schätze, dass am Ende des Förderprogramms 30-40% der Kommunen das bewilligte Geld nicht verbaut haben werden. Minister Scheuer absolviert zwar gerne PR-Termine zum Breitbandausbau in seiner bayerischen Heimat. Letztlich passiert aber kaum etwas beim Breitbandausbau, dass Deutschland den digitalen Abstiegsplatz bei der Glasfasersorgung verlassen kann.
Mit den Fördermitteln will das zuständige Verkehrsministerium von Andreas Scheuer einen Anreiz schaffen für die Städte und Gemeinden. Sie sollen sich selbst um den Ausbau von Glasfasernetzen kümmern, wenn die Platzhirsche Telekom, Vodafone und Co. zögern. Doch Geld allein führt offenbar nicht zum Erfolg. Vor allem in ländlichen Regionen fehlt ein leistungsfähiger Internetanschluss. Gravierend ist das Problem laut Antwort der Bundesregierung in Nordrhein-Westfalen. Von einer Milliarde Euro, die dort bereitsteht, sind erst 70 Millionen Euro für Baumaßnahmen überwiesen worden. Warum rufen die Kommunen das Geld nicht ab? Christoph Sommerberg vom Netzbetreiber Deutsche Glasfaser sagt, der geringe Anteil der gezahlten Fördermittel darf nicht überbewertet werden.
Die aktuellen Auszahlungen sagen nichts darüber aus, was wirklich gebaut wird oder was sich schon in der Planung befindet. Teilweise müssen für 10.000 Anschlüsse mehr als 1.000 Kilometer Gräben für die Glasfasern gezogen werden. Das dauert eine Weile. Komplett abgerechnet wird immer am Ende.
Was also ist das Problem? Eher die Bürokratie, sagt Sommerberg. Baugenehmigungen müssten unkomplizierter und vor allem schneller erteilt werden. Ähnlich sieht das Sven Knapp, Leiter des Berliner Büros vom Bundesverband Breitbandkommunikation, kurz BREKO. Es fehle vor allem an Expertise vor Ort.
Wir sind beim Ausbau noch nicht dort, wo wir hinwollen, keine Frage. Aber die Zeichen stehen ganz klar auf Glasfaser. Es ist sehr viel Dynamik im Markt. Es bauen viele Unternehmen und Stadtwerke neue Glasfasernetze in ganz Deutschland aus. Steigen auch Investoren ein. Also zu wenig Geld ist nicht das Problem. Für einen schnelleren Ausbau brauchen wir vor allem mehr Fachkräfte und weniger Bürokratie.
Mehrere Gesetze, die bereits im Frühjahr verabschiedet worden waren, sollten für Planungsbeschleunigung sorgen. Unter anderem durch Bürokratieabbau. Doch noch schlagen diese Gesetze offenbar nicht durch. Das wiederum gefährdet Scheuers Ziel des Gigabit-Zeitalters bis 2025.
Tobias Betz aus Berlin. In Magdeburg ging heute der Prozess wegen des Anschlags auf die Synagoge in Halle an der Saale weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord in zwei Fällen und versuchten Mord zum Nachteil von 68 Menschen vor. Parallel zum Prozess wurde in Halle die Tür der Synagoge ausgetauscht, die im Oktober vielen Menschen das Leben gerettet hatte. Aus Halle, Ronald Neuschulz.
Vor 10 Jahren hatte Tischler Thomas Thieme schon einmal eine Eingangstür zur Synagoge in Halle eingebaut. Es war schon damals eine massive Tür, aber sie war eher denkmalgerecht. Durch ihre Standhaftigkeit beim Attentat im letzten Jahr ist die Tür nun selbst zum Denkmal geworden, so der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotsky.
Diese Tür ist nicht einfache Tür. Diese Tür hat uns am 9. Oktober 2019 gerettet. Das war wie ein Wunder, weil eigentlich die alte Tür war nicht speziell dafür gebaut, um, sagen wir so, standhaft zu sein.
Das Wunder ist symbolträchtig. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Tür ins Zentrum seiner Weihnachtsansprache 2019 gestellt.
Diese angegriffene Eingangstür zur Synagoge, sie steht in meinen Augen für noch mehr. Sie steht auch für uns. Sind wir stark und wehrhaft? Stehen wir genügend beieinander? Und fest zueinander? Die Antwort, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die geben auch Sie.
Schon zu dieser Zeit war aber auch klar, dass die Tür ersetzt werden muss. Und damit stand die Frage, was passiert mit der alten? In der jüdischen Gemeinde gab es eine klare Antwort.
Diese Tür bleibt auch bei uns. Wir haben abgelehnt Vorschläge von verschiedenen großen Museen. Die wollten diese Tür haben, um Menschen zu zeigen bei sich. Aber wir haben gesagt, dass diese Tür sollte hier auch bleiben.
Lydia Edel, eine 18-jährige Abiturientin, kommt auf die Idee, die Tür in ein Mahnmal zu integrieren. Sie stellt ihren Vorschlag vor und wird zur Projektleiterin.
Zu Beginn war mir es natürlich wichtig, dass die jüdische Gemeinde und die Mitglieder sich damit beschäftigen. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass man auch an die Opfer denkt, sie mit einbindet und auch alle Leute, die hier in der Stadt leben oder auch außerhalb. Jeder soll dieses Mahnmal mit einbeziehen und man muss auch sagen, dass es jeden irgendwo berühren wird.
Wie es aussehen soll, verrät die inzwischen 19-Jährige nicht. Nur so viel ist klar. Über den Sommer wird gearbeitet. Am Jahrestag des Anschlags am 9. Oktober soll das Mahnmal mit der Synagogentür eingeweiht werden. Tischlermeister Thomas Thieme schaffte heute dafür eine wichtige Voraussetzung. Er baute seine alte Tür aus und die neue ein. Nach 4 Stunden ist alles erledigt. Thieme fällt ein Stein vom Herzen.
Das hat einem schon im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte bereitet. Also ich habe die Tür im Traum schon 10-mal eingebaut, weil man so aufgeregt ist. Und da soll ja nichts schief gehen, wenn man das macht. Und das ist schon ein Riesenstein, der vom Herzen fällt.
Und auch die jüdische Gemeinde ist froh, denn die Tür ist ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit um und in der Synagoge. Die Synagoge wird ständig bewacht. Schrittweise werden nun alle Türen am Synagogengebäude erneuert. Rundum werden Kameras installiert. Die Umfassungsmauer wird erhöht und gegenüber Klettern gesichert. Direkt vor dem Eingang des Gotteshauses wird es künftig eine fernbediente Eingangsschleuse geben.
Ronald Neuschulz aus Halle. Die USA schicken einen neuen Botschafter nach Berlin als Nachfolger des äußerst umstrittenen Richard Grenell. Donald Trump will Douglas MacGregor nach Deutschland entsenden, wie jetzt bekannt wurde. Der neue, ebenfalls auf einer Linie mit Trump, muss noch vom US-Senat bestätigt werden. Aus Washington Sebastian Hesse.
Kampferprobt und in der Militärgeschichte bewandert ist Oberst AD Douglas MacGregor, aber ein Kriegstreiber ist er sicher nicht.
We are almost 75 years from the end of the Second World War and there is very little tolerance anymore.
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner keinerlei Interesse mehr an bewaffneten Konflikten in Übersee, argumentiert MacGregor, der bei seinen Auftritten als Militärexperte bei Trumps Haussender Fox News immer wieder einen raschen Truppenabzug aus Afghanistan und auch aus Syrien gefordert hatte. Mit dieser Haltung ist MacGregor voll auf der Linie des US-Präsidenten, der schon im Wahlkampf ein Ende von Amerikas endlosen Kriegen, wie Trump sie nennt, angekündigt hatte.
There is one man, only one man, who can take decisive action and end this. His name is Donald Trump.
Nur ein einziger Mann sei in der Lage, diese sinnlosen Kriege zu beenden, Donald Trump. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Präsident so auf MacGregor aufmerksam geworden, ein hochdekorierter Ex-Militär, der die Welt auf Fox News ganz ähnlich beschreibt, wie Trump sie empfindet, zu lange dominiert durch die alten Eliten von Washington D.C.
They really truly see the United States as the center of the world. I think President Trump loves the United States.
Die sehen die USA tatsächlich als das Zentrum der Welt, kritisiert MacGregor. Trump und ich sehen unser Land eher als eine unter vielen Weltmächten. Gemeint ist, dass Amerika nicht länger als Weltpolizei fungieren soll. Kampfeinsätze kennt der Absolvent der Militärakademie West Point aus erster Hand. Unter anderem hat er Einheiten im Kosovo-Krieg und im Ersten Golfkrieg befehligt. Nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst 2004 hat MacGregor, der einen Doktortitel der Universität von Virginia führt, eine Beratungsfirma gegründet und mehrere Sachbücher verfasst. Die darin vertretene Haltung liest sich wie eine Blaupause für Trumps Verteidigungspolitik.
Anything that this president does is attacked by the left, regardless of how good it is or how positive it may be for the American people.
Alles, was dieser Präsident tut, wird von der Linken pauschal verdammt, beklagt MacGregor, der wie Trump auch die militarisierte Außenpolitik der Bush-Jahre kritisch sieht. Ähnlich wie sein Vorgänger Grenell dürfte er keine Scheu haben, die deutsch-amerikanischen Konfliktthemen anzusprechen, nur vielleicht in einer etwas diplomatischeren Tonlage. Eine gute Voraussetzung bringt Douglas MacGregor in jedem Fall mit, er spricht fließend Deutsch. Schon während seiner Schulzeit in Philadelphia hat MacGregor ein Austauschjahr in Deutschland verbracht. Später hat der Karriereoffizier sich als Sachbuchautor an seiner Faszination für Deutschland abgearbeitet. Unter anderem schrieb der militärische Querdenker über die Konfrontation von Wehrmacht und Roter Armee im Zweiten Weltkrieg und über das Verhältnis zwischen Moskau und Ost-Berlin während des Kalten Krieges.
Sebastian Hesse aus Washington. In diesen Minuten werden in Los Angeles die Nominierungen für die Emmys bekannt gegeben, die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Im September sollen sie verliehen werden, ob virtuell oder mit echtem Publikum. Wer weiß das derzeit schon? Aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
Zu den Favoriten in diesem Jahr gehört unter anderem die Comedy-Serie The Marvelous Mrs. Maisel, die 20-mal die Chance auf einen Preis hat. Zu den weiteren Favoriten gehört die Serie Ozark mit Jason Bateman über einen kriminellen Familienvater und die Dramaserie Succession, die von einem verfeindeten Familienclan handelt. Beide Serien erhielten 18 Nominierungen. In der wichtigsten Kategorie, beste Dramaserie, wurden außerdem unter anderem die Netflix-Serie The Crown nominiert, die im britischen Königshaus spielt, und die Thriller-Serie Killing Eve. Jetzt schon ein Gewinner ist der Streaming-Service Netflix, der insgesamt 160 Mal nominiert wurde, dicht gefolgt vom Bezahlsender HBO mit 107 Nominierungen. Die wichtigsten Preise für TV-Produktionen und Fernsehfilme sollen trotz Corona-Krise wie geplant am 20. September stattfinden. Moderiert wird die Sendung von Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Und das war das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 mit Udo Schmidt.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.